Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Wir berichten heute über die Umbaupläne der Stiftung Weimarer Klassik. Es geht um das Großprojekt Weimarer Stadtschloss und um die Sanierung des Goethehauses. Der Berliner Architektenverband fordert das schnelle Umsteuern in Richtung Nachhaltigkeit im Städtebau. Auch dazu gleich mehr. Wir haben Kunst draußen für Sie und besuchen dafür St. Georgen im Schwarzwald. Zuerst aber blicken wir weit voraus zur Kunstbiennale 2022 nach Venedig. Die großen Weltkunst- und Architekturschauen dort waren wegen Corona ja jeweils um ein Jahr verschoben worden. 2021 findet jetzt die Architekturbiennale statt, 2022 die Kunstbiennale. Für den deutschen Pavillon dort verantwortlich ist Kurator Yilmaz Givior, Direktor des Museums Ludwig in Köln, und er hat seine Wahl heute bekannt gegeben. Die Künstlerin Maria Eichhorn wird den Deutschen Pavillon in Venedig bespielen. Maria Eichhorn hat an der Documenta 11 und 14 teilgenommen mit sehr politischen Arbeiten. 2002 gründete sie nämlich eine Aktiengesellschaft, deren Kapital nicht vermehrt werden darf. Und 2014 hat sie das Rose-Wahland-Institut gegründet, mit dem sie Stücke aus ehemals jüdischem Besitz sozusagen auf deutschen Dachböden ausfindig machen wollte. Damals erklärte sie in Kultur heute ihren Zugang zu Kunst und zum Documenta-Urgestein Josef Beuys so.
Ich glaube, bei Beuys interessiert mich vor allen Dingen dieses Prozesshafte, dass er in die Gesellschaft reingegangen ist. Und der Begriff der sozialen Plastik ist schon interessant für mich. Also, dass wir als Künstlerinnen und Künstler schon die Aufgabe haben, in die Gesellschaft zu wirken und dass Kunst nicht etwas Elitäres ist, was vielleicht nur den Reichen und der höheren Gesellschaftsschicht vorbehalten bleibt. Also ich finde, Kunst muss in der Gesellschaft sein und auch mit der Gesellschaft arbeiten und mit ihr zu tun haben. Beuys hat es sehr gut gemacht und ich finde es auch für heutige Künstlerinnen wichtig, das zu machen.
Nun also der Deutsche Pavillon per se kein ganz einfach zu bespielender Ort mit historischen Bezügen in die Nazizeit. Die Frage an den Kurator Yilmaz Givior vor der Sendung lautete dann auch, was ist denn Ihre Erwartung, wie Maria Eichhorn mit diesem Ort umgehen wird?
Meine Erwartung ist, dass meine Erwartung auf jeden Fall überrascht wird. Es ist jetzt das vierte Mal, dass ich mit Maria Eichhorn zusammenarbeiten darf. Und jedes Mal wurde ich eigentlich überrascht durch die Arbeit von Maria Eichhorn. Und so gehe ich auch davon aus, dass der Beitrag für den Deutschen Pavillon etwas ist, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet. Jetzt würde ich beispielsweise davon ausgehen, dass Maria Eichhorn sich eventuell mit der Architektur auseinandersetzt. Das hat sie ja häufig in der Vergangenheit gemacht. So hat sie beispielsweise für die Kunsthalle Bern ihr Budget genommen, um damit die Kunsthalle zu renovieren. Oder sie hat auch sonst öfters direkten Bezug auf die architektonischen Gegebenheiten genommen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass sie das vielleicht gerade nicht macht, sondern sich eventuell mit Fragen auseinandersetzt, zum Beispiel zum Eigentum. Da hat sie mehrere Arbeiten. Sie haben die Aktiengesellschaft genannt, aber es gibt auch weitere Arbeiten, wo sie sich damit beschäftigt hat, wem was gehört. Das könnte also auch gut der Fall sein. Ich weiß, was sie auch sehr umtreibt, sind ökologische Fragestellungen. Die sind ja im Moment virulenter denn je. Also das ist eigentlich das Schöne bei der Arbeit von Maria Eichhorn, finde ich, dass man weiß, es wird gesellschaftlich verankert sein, aber dass man nicht unbedingt vorhersehen kann, was wird sie denn jetzt, wie wird sie auf diese konkrete Situation reagieren.
Ich habe gelesen, dass sie sich im Moment für Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse in Berlin interessiert. Nochmal zurück zum Ort. Hans Hake hat ja den gesamten Boden des Deutschen Pavillons aufhacken lassen. Liam Gillick stellte eine Standardküche rein. Auch Isa Gensken hat es ein bisschen mit Humor versucht. Sie haben den feinsinnigen Humor von Maria Eichhorn gelobt. Wie stellt der sich dar in ihrer Kunst?
Das ist beispielsweise, allein wenn Sie an die Aktiengesellschaft denken, wenn man die wirklich live vor Ort sieht, in dieser Installation steht und vor diesen 50.000 Euro, die 500 Euro Geldscheine fein säuberlich gebündelt in der Panzerglasvitrine in die Wand eingelassen, wenn man da davor steht, muss man auch schmunzeln, wenn man sieht letztendlich, wie wenig Material de facto das ist und wie sehr man sich selber auch betören lässt, welchen Fetischcharakter solche Banknoten, wenn sie dann da so präsentiert werden, haben. Und gleichzeitig denkt man natürlich sofort an das Verhältnis von Kunst und Ökonomie. Das heißt, sie schafft es, so das sehr prägnant ins Bild zu setzen. Und wie gesagt, ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese 50.000 gebündelt in der Panzerglasvitrine sehe.
Auf der anderen Seite gehört es zum Problem von Konzeptkunst, dass man sie übersetzen muss, weil sie auch ein bisschen spröde daherkommt und dass sie sozusagen keinerlei ästhetischen Überwältigungsfaktor aufzuweisen hat. Das muss man überhaupt nicht schlimm finden. Ich wollte Sie persönlich fragen, Herr Givior, wie stehen Sie zum Thema politische Botschaften in der Kunst?
Grundsätzlich bin ich sehr an gesellschaftsrelevanter Kunst interessiert. Aber wenn sich die Arbeiten dann darin erschließen, lediglich ein Kommentar zu sein und nicht, und das ist der Kunst ja eigen, eine Bildmächtigkeit bzw. eine Bildkraft zu besitzen, dann ist es auch schnell für mich uninteressant. Und das ist das Tolle bei Maria Eichhorn, dass sie Arbeiten schafft, die dieses ganze Anregen, diese ganzen Diskussionen um, Sie haben eben die Gentrifizierung genannt oder ökologische Probleme oder Eigentumsfragen, das sind Aspekte, die ihre Arbeit quasi beleuchten auf unterschiedlichen Ebenen. Und gleichzeitig steht man aber auch beispielsweise jetzt in dem Raum der Aktiengesellschaft vor einer so makellos präsentierten Installation, beispielsweise wie diese ganzen Schriftstücke ausgestellt sind auf Glasplatten, die werden von hinten angeleuchtet. Es sieht alles sehr lapidar aus, aber man merkt doch, hier ist mit hoher Präzision gearbeitet. Und das ist etwas, was das Werk von Maria Eichhorn auszeichnet, dass diese Präzision nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern bei ihr auch ganz besonders auf formaler Ebene stattfindet.
Sie setzt ja auch auf dauerhafte, auf Langzeitprojekte. Nochmal eine Frage zur Documenta 2014. War sie denn mit dem Rose-Warland-Institut erfolgreich im Sinne von, ließ sich dadurch etwas finden und zurückgeben?
Ich würde fragen, wie erfolgreich ist der deutsche Staat in dieser Angelegenheit? Und Maria Eichhorn ist es auf jeden Fall gelungen, ein paar, aber das sind natürlich Tropfen auf dem heißen Stein, aber ein paar Dinge konnten quasi zurückgegeben werden, die eigentlichen Besitzer ausfindig gemacht werden. Aber das ist ja auch als Kunstwerk zu verstehen. Und bei ihr hat es dann auch noch einen ganz konkreten, realen Effekt. Diese Arbeit des Rose-Warland-Instituts muss auch in einem gesamtpolitischen Zusammenhang gesehen werden. Und da sind wir als Gesellschaft gefragt, uns da stärker zu involvieren.
Maria Eichhorn bespielt den deutschen Pavillon auf der nächsten Biennale in Venedig. Kurator Yilmaz Givior war das, Direktor des Museums Ludwig, über seine Wahl. Die Klassikstiftung in Weimar sieht sich riesenhaften Aufgaben und nicht geringen Problemen gegenüber. Zwei Herzstücke im Stadtbild, das Weimarer Stadtschloss und Goethes Wohnhaus, werden in den nächsten Jahren saniert und dann über Jahre geschlossen bleiben. Sie fehlen als kulturelles Aushängeschild. Präsidentin Ulrike Lorenz will die Schließung auch als Chance sehen. Die Neukonzeption des Schlosses soll ihre Handschrift tragen, die auf Bürgersinn, Demokratisierung und Nachhaltigkeit setzt. Einzelheiten gab es auf der Jahrespressekonferenz der Stiftung Weimarer Klassik. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Im Innenhof des Weimarer Residenzschlosses, sonst ein fast heiliger Ort, sieht man schon seit einem Jahr eher Handwerker als Touristen. Erst um 2030 herum soll das Schloss fertig saniert und umgebaut sein. Und zwar eben nicht als weiteres prachtvolles, reines Museum, wie es in Thüringen schon so viele gibt. Als einer der drei Hauptknoten im Weimarer Kulturnetzwerk, neben Bauhausmuseum und Goethehaus, soll das Schloss sowohl vermitteln, wie Weimar von einem höfischen Provinzstädtchen zu einer Chiffre für Humanismus und deutsche Kultur geworden ist, als auch von heute in die Zukunft blicken. In eine Zukunft, die sich unübersichtlicher und uneindeutiger zeige als die nahe Vergangenheit, beklagt Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung.
Es ist ein bisschen schade, dass der wunderbare Begriff des Querdenkens, dass dieser Begriff so sehr stark in Misskredit gebracht worden ist. Und die großen Kulturinstitutionen sind aufgefordert, hier eine Haltung einzubringen, sich zu öffnen für diese Diskussionen, wo mal auch etwas ausprobiert werden kann. Das muss nicht immer gleich in eine gesellschaftliche Revolution münden.
Zwei Bildungswerkstätten und ein Bürgerforum sollen öfter Bürger und Denker der Stadt und der Welt zu hoffentlich wirklich kontroversen Gesprächen und Debatten ins Schloss holen. Natürlich wird es wie bisher klassische Säle und eine Gemäldegalerie im Weimarer Schloss geben, das von Goethe maßgeblich konzipiert wurde. Die vielfältigen historischen Schichten sollen dabei viel mehr als bisher sicht- und lesbar gemacht werden. Das Goethehaus soll, anders als bislang geplant, noch bis einschließlich 2025 geöffnet bleiben, wenn sich Goethes Ankunft in der Stadt zum 250. Male jährt. Dann soll es 3 Jahre lang gründlich saniert und behutsam modernisiert werden. Dafür wurde, finanziert von der Wüstenrot-Stiftung, in den vergangenen 5 Jahren eine etwa 1000-seitige Machbarkeitsstudie erarbeitet. Das Problem am Goethehaus sei, dass es mehr Idee als Gebäude sei, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Philipp Kurz.
Das Spannende an diesem Ensemble ist ja, dass das zwar eine recht harmonische Goethe-Wohnsituation darstellt, dass es im Eigentlichen aber ein großes Konstrukt ist, ein großes Konstrukt verschiedener Zeiten, verschiedener Schichten, verschiedener Interpretationen, verschiedener Direktoren, Goethe-Erben, Museumsleute.
Und eben dieses Konstrukt gelte es, in die Zukunft zu überführen, sagte Ulrike Lorenz.
Die Frage nach der Zukunft in einer Gedächtnisinstitution bewegt uns mehr und mehr. Und es geht schlichtweg darum auch, wie bringen wir ein Universalgenie in die Zukunft? Und was hat Goethe uns heute und was wird er uns morgen zu sagen haben? Und da ist unser nobelstes Großwerkzeug eben das Ensemble um das Goethe-Wohnhaus.
Baustellen über Baustellen also in Weimar. Dazu und auch zur Corona-Pandemie passend weicht man beim Thema des Jahres ins Freie. Neue Natur lautet das Motto. Einerseits sollen die Gärten und Parks der Stiftung, deren kulturhistorische Bedeutung, aber auch deren Verletzlichkeit stärker in den Blick gerückt werden.
Die große Frage, die uns bewegt, welche Welt wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen? Wie kann der ökologische Bewusstseins- und Gesellschaftswandel gelingen? Wie gestalten wir gemeinsam unsere Zukunft? Und was machst du, was tust du dazu?
Wohl um einen Kontrapunkt zur ohnehin überall geführten naturwissenschaftlich-ökologischen Debatte um das Thema zu setzen, heißt die zentrale Ausstellung ab Mitte April »Ich hasse die Natur«. Ein Zitat von Thomas Bernhard. Es soll unter anderem um die Gewalt gehen, die der Mensch der Natur antut. Aber auch um die Ohnmacht des Menschen angesichts von Naturgewalten. Vielleicht gar kein schlechter Ansatz angesichts einer Pandemie, die die halbe Welt lahmlegt und den Menschen als Opfer wie als Täter zeigt.
Henry Bernhard über die Groß- und Bauprojekte der Stiftung Weimarer Klassik. Die Meldung von gestern, dass die Luft in Deutschland im Corona-Jahr 2020 so gut wie noch nie war, überrascht jetzt nicht gerade, macht aber klar, wohin die Reise gehen müsste, wenn es um das nachhaltige Leben in der Zukunft geht. Viel weniger Verkehr, viel weniger Fliegen wäre ein Anfang. Die Städte haben zusätzlich noch andere Probleme. Zu wenig gedämmte Wohnblöcke, zu betonierte Flächen, zu wenig Grün auf und an den Häusern. In Berlin fordert nun der Architekten- und Ingenieurverband zu Berlin-Brandenburg AIV einen Paradigmenwechsel in Richtung nachhaltige Stadtentwicklung. Ein 14-Punkte-Manifest dazu wurde heute in Berlin vorgestellt. Christiane Habermals berichtet.
Wie könnte die Metropole der Zukunft aussehen? Lebenswert und grün, mit intelligenten Mobilitätskonzepten und ressourcenschonenden Wohnquartieren, in denen eine sozial ausgewogene Bevölkerung lebt und arbeitet? Oder wird weiter planlos gebaut, verdichtet, zersiedelt? Der Trend geht in vielen Metropolregionen leider seit vielen Jahren in diese Richtung, stellt Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, fest.
Trivialisierung des Bauens, sogenannte Klötzchenarchitektur, Sie kennen das, fehlendes Interesse an gestalterischen Werten, aber auch an allgemeiner Nachhaltigkeit, zunehmend gesichtslose Agglomeration, wenn wir in die Peripherie fahren, Gewerbegebiete und so weiter, und verantwortungsloser Landverbrauch. Das findet statt europaweit, deutschlandweit, aber eben auch in der Metropolregion.
Man hörte schon heraus, das Einfamilienhaus, um das derzeit so eifrig gestritten wird, hat in den Augen der Stadtplaner keine Zukunft. Dabei habe Berlin noch Glück gehabt, denn die Mauer hat über Jahrzehnte die Zersiedelung des Umlands verhindert. Es wäre fatal, wenn dieser historische Vorteil jetzt vertan würde. So Nagel.
Denn Berlin hat seit 5 Jahren eine massive Umlandwanderung von der Stadt ins Land. Das findet gegenwärtig statt. Und wir wehren uns gegen banale, triviale Einfamilienhausgebiete, mindestens Siedlungen, besser Quartiere, Stadtteile sein, in denen das zusammenwirkt, Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur und deshalb auch der Bestand qualifiziert wird und nicht der Neubau voransteht.
Die Bundesstiftung Baukultur ist eine von 10 baugestalterischen Verbänden und Institutionen, die nun mit einem Manifest zur städtebaulichen Zukunft Berlins an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das Ergebnis sind 14 Forderungen, mit denen ein dringend notwendiger Paradigmenwechsel im Städtebau eingeführt wird. eingeleitet werden soll, will man die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. So müsse der öffentliche Schienenverkehr massiv ausgebaut werden. Neue Wohnungen sollen vor allem entlang der historischen großen Ausfallstraßen und Bahnhöfe entstehen, um die Zersiedelung des Umlands zu vermeiden. Diese müssten dafür aufgewertet werden. Den Siedlungsstern wieder zum Strahlen bringen, nennen das die Unterzeichner des Manifests.
Die Verkehrswende wird sich nicht in Nebenstraßen entscheiden, sondern in Hauptstraßen. Die Hauptstraßen werden neu bedacht werden müssen. Wie müssen sie aufgeteilt werden? Wie müssen sie fair aufgeteilt werden, nachhaltig aufgeteilt werden? Und wie müssen sie so aufgeteilt werden, dass sie wieder zu urbanen Lebensräumen führen?
Erklärt AIV-Vorstandsmitglied Harald Bodenschatz. Grünanlagen und Freiräume dürften nicht zugebaut, sondern müssen im Gegenteil noch erweitert und besser gepflegt werden. Um dem Klimawandel zu begegnen, seien auch große Infrastrukturveränderungen notwendig. Die Umstellung auf Trennkanalisation, damit bei Starkregen nicht wie jetzt das überschüssige Wasser, die Abwasserkanäle und Gewässer flute, sondern in den Siedlungen genutzt werden könne zur Kühlung und Bewässerung. Angesichts der drängenden Zukunftsfragen erwarten die Verfasser, von der Politik ebenso angehört zu werden wie die Virologen in der Pandemie, so AIV-Vorsitzender Tobias Nöfer.
Ich sehe dieses Manifest mit 14 Punkten als Eintrittskarte für eine Debatte, für eine Diskussion, die wir jetzt gemeinsam fokussieren müssen, damit dann auch ein Nutzen entsteht.
Viele der Punkte sind nicht überraschend. Zersiedlung vermeiden, den öffentlichen Schienenverkehr ausbauen, kostengünstigen Wohnraum in den Städten erhalten, die Zivilgesellschaft einbinden. Das sind alte Forderungen, die freilich im Wettbewerb um die finanzkräftigsten Investoren leider meist ungehört verhallen. Doch wichtig ist, dass überhaupt wieder der Anspruch gestellt wird, die Entwicklung von Metropolen städtebaulich zu steuern. Dennoch, ein bisschen visionärer hätten die Ideen der Fachwelt, wie die Stadt gleichzeitig ökologischer werden und wachsen kann, wie intelligente Mobilität im 21. Jahrhundert aussehen könnte, schon ausfallen können.
Christiane Habermals berichtete. Noch sind die Öffnungspläne von Museen Zukunftsmusik, deshalb sorgen wir in Kultur heute immer mal für unkomplizierten Kunstgenuss an der frischen Luft. Die ist bekanntlich besonders gut im Schwarzwald. In St. Georgen sammelt die Familie Gresslin jetzt schon in zweiter Generation Gegenwartskunst. Sie betreibt ein eigenes Museum, den Kunstraum Gresslin. Und nicht nur das, diese Kunst findet sich auch im Schaufenster einer Kosmetikerin oder im ehemaligen Autohaus. Die Gresslins bestücken leerstehende Geschäfte. Über 20 solcher externer Räume für Kunst gibt es in St. Georgen. Viele davon sind frei zugänglich. Christian Gampert hat sich für uns dort umgesehen.
Vor dem Gresslin-Museum in St. Georgen stehen drei grellbunte, längliche sogenannte Sitzwusten des Wiener Künstlers Franz West. Sie sehen aus wie Kanus, sind aber als einladende Sitzgelegenheiten gedacht, wenn nicht gerade Schnee auf ihnen liegt. Das ist der Vorplatz des Kunstraums Gresslin, in dem man noch weitere verfremdete Möbel- und Lemurenskulpturen von West sehen kann, wenn das Haus denn geöffnet ist. Aber die drei kunstsammelnden Gresslin-Schwestern, Bruder Thomas ist augenscheinlich nicht mehr dabei, waren bestens vorbereitet auf die Pandemie. Seit langem bespielen sie die Schaufenster leerstehender Läden in St. Georgen mit Werken aus ihrer Sammlung. Für Einheimische wie Kulturtouristen eine Hitparade der Gegenwartskunst, immer geöffnet und absolut kostenlos.
Dann habe ich die Idee gehabt, das machen wir einfach sauber, hänge da unsere Kunst rein, mache eine kleine Ausstellungseröffnung und dann können wir es anschauen und die Leute können auch anschauen.
Sagt Sabine Gresslin. Die ersten Schaufenster wurden in den 1990er Jahren von dem Dachlatten-Installationskünstler Georg Herold bespielt. Tobias Rehberger war mit der Arbeit Laying Around Lazy dabei, eine Art stilisiertem Wohnzimmer. Die beiden sind in den Schaufenstern auch heute noch vertreten, wie überhaupt die anarcho-dada-expressive Kunst, die ab den 1980er Jahren mit Leuten wie Martin Kippenberger oder Werner Büttner florierte, einen Hauptstrang der Sammlung Gresslin bildet. Da wurden dann von Büttner auch Bonzen und Gehängte gezeigt. Aber auch heute bemerkt Sabine Gresslin noch jeden pleitegegangenen Tante-Emma-Laden, der der Kunst dienen könnte.
Jeder leere Raum, wenn ich so durch die Stadt fahre, den ich entdecke, wird sofort recherchiert, kann ich den haben.
Alle anderthalb Jahre wird das gesamte Programm gewechselt. Wenn man heute mit der Kuratorin Hanna Eckstein den Parcours abfährt, kommt man zunächst im verglasten Eingangsbereich eines Verwaltungsgebäudes zur Familie Hunger von Martin Kippenberger. Düstere, klobige, hochkantgestellte große Klötze mit einem Loch in der Mitte. Ein paar Straßen weiter ist eine Art Rechenaufgabe zu sehen, die Georg Herold mit Backsteinen als Grundelementen in ein Fenster gestellt hat. Gleich daneben logiert der italienische Kulturverein. Im Fenster seines Versammlungslokals stehen 5 Skulpturen, menschliche Antlitze, als solche kaum erkennbar, die sich aus einer Urmasse herauszuschälen scheinen. Altmeister Günter Förg, eigentlich ein Maler, probiert da formale Möglichkeiten durch.
Da nutzt er eigentlich das menschliche Gesicht als Vokabel, um durchzuexerzieren, wann unsere menschliche Wahrnehmung aus einer formlosen Masse eigentlich ein Gesicht entstehen lässt.
Sagt Kuratorin Hanna Eckstein, die mich weiter mitnimmt zu einem ehemaligen Kaufhaus. Der junge Julian Häuser arrangiert da per Computer Material aus dem Internet auf der Leinwand und überarbeitet das malerisch. Rachel von Morgenstern malt zarte, transparente Schlieren, die sich in einer Gaze-Silhouette skulptural fortsetzen. Wenn man dann aus der Oberstadt heruntersteigt ins Tal, kommt man an einem ehemaligen Autohaus vorbei. In der Ausstellungsfläche steht unter anderem ein mit Dispersionsfarbe und Haferflocken gestrichener Ford Capri, das Angeberauto der 70er und 80er Jahre, der Sportwagen für Arme.
Ja, ich meine, das sind natürlich auch so sehr legendäre Arbeiten, ne? Also der Ford Capri bei Nacht, die Orgonkiste bei Nacht und die Türe bei Nacht.
Wer St. Georgen per Zug ansteuert, wird übrigens schon am Bahnhof von Kunst empfangen. Hinter dem Glas des stillgelegten Fahrkartenschalters hängen 5 Lampions von Tobias Rehberger, groteske Gesichter scheinbar in der Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Für Rehberger sind es Urmenschen, wilde Männer, die in vielen Kulturen als Fantasiegestalten herumspuken. St. Georgen, so lernt man schon am Bahnhof, ist offen für das ganz andere.
Christian Gampert über Kunst draußen im Schwarzwald. Und jetzt hat Michael Köhler die Kulturmeldungen vom Tage.
Er führte durch die erste Unterhaltungsshow des DDR-Fernsehens, spielte in zahlreichen Fernsehkomödien. Mit Geschichten über den Gartenzaun und Rentner haben niemals Zeit. Da hat sich Herbert Köfer in die Herzen vieler Menschen in Ostdeutschland gespielt. Heute feiert er seinen 100. Geburtstag. Geboren wurde er 1921 in Berlin-Prenzlauer Berg. Am 21. Dezember 1952, da ging die Aktuelle Kamera als erste Fernsehnachrichtensendung mit ihm auf Sendung.
An dem Tag hatte der Genosse Stalin Geburtstag und das war die erste Meldung, die ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, gute Freunde zu haben und die haben mein Leben locker und leicht gemacht und gerade auch für meinen Schauspielerberuf war das so, dass ich so leben konnte, wie ich es wollte.
Herbert Köfer, 100. Geburtstag heute. Das einstige Wohn- und Arbeitsatelier von Aktionskünstler Josef Beuys in Düsseldorf steht zum Verkauf. Mit außergewöhnlicher Atmosphäre inmitten kunstgeschichtlicher Bedeutsamkeit, so wirbt die Maklerfirma dafür. In den 250 Quadratmeter Räumen lebte Beuys von 1961 bis zu seinem Tod 1986 mit Familie und hat dort auch gearbeitet. Von Ehefrau Eva gibt es einen beeindruckenden Fotoband mit Dokumenten von Haus, Familie, Wohnung und Arbeit. Interesse am Kauf haben aber weder das Land noch die Stadt. Das Atelierhaus weise leider kaum noch Spuren von Josef Beuys auf, die Einblicke in seine Lebens- oder Arbeitsweise oder künstlerischen Ziele gestatten würde. Den Rest regelt wohl der Mark. Im Gespräch ist ein kleinerer Millionenbetrag. Die Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden stehen wegen der Corona-Pandemie weiter auf der Kippe. Bis Anfang März will das Haus entscheiden, in welcher Form sie stattfinden können. Insgesamt sei das Problem für das Festspielhaus nicht so sehr wann, sondern eher wie es nach dem Lockdown öffnen würde. In einem Haus mit 2.500 Plätzen sei eine Öffnung für 100 Zuschauer wirtschaftlich nicht darstellbar.
Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um den politischen Aschermittwoch und um die Weiterverbreitung der Corona-Mutante. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend Karin Fischer.